Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde zu Hause an den Bildschirmen, auch ich freue mich von Herzen wieder mit euch Gottes Wort heute Morgen betrachten zu können. Heute feiert die Christenheit Palmsonntag und erinnert sich dabei an Jesu Einzug in Jerusalem. Damit beginnt eine besondere Woche. Es ist die Passions- und Leidenszeit Jesu, die hier anbricht, in der aber besonders Jesu Leidenschaft für uns Menschen sichtbar wird. Diese Passionswoche in 2020 ist auch für uns eine besondere. Wir werden Karfreitag und das Auferstehungsfest nicht auf die Art und Weise feiern können, wie wir es gewohnt sind und wie wir es eigentlich gerne gefeiert hätten. Alles ist anders. Gespenstisch leer sind unsere Straßen. Große Not- und Ausnahmesituationen herrschen in den Krankenhäusern und Intensivstationen der Welt, wo Menschen sterben und Ärzte und Pflegepersonal verzweifeln. Angst geht um bei vielen zu Hause, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist. Wie wird es werden? Wie geht es weiter? Wann werden die Ausgangsbeschränkungen und das Kontaktverbot wieder aufgehoben, gelockert? Wird sich unsere Wirtschaft wieder erholen? Darauf gibt es heute noch keine Antworten. Doch etwas bleibt. Eines hat sich auch in diesen Tagen nicht verändert. Die Liebe Gottes zu seiner Welt, zu seinen Menschen und die Gnade, die er uns in seinem Sohn Jesus Christus anbietet. Daran wollen wir uns in diesen Tagen besonders gegenseitig erinnern und daran auch in unserem Glauben festhalten. Angelehnt an unsere frühere Predigtreihe aus dem Lukas-Evangelium habe ich bei meinem Predigtthema an dem bekannten Motiv, nämlich Jesus als König, festgehalten. Und so lautet mein Predigtthema, was ihr ja schon gehört habt in der Anmoderation, die Trauer des Königs. Und wir finden den Text der Predigt heute im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 41 bis 44. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. In vier Schritten wollen wir diesen Text einmal gemeinsam durchschreiten. Mein erster Punkt lautet: Jesus geht unerschrocken nach Jerusalem. Jeder von uns geht auf seinem Lebensweg, doch ohne genau zu wissen, wie dieser Weg einmal hier auf Erden enden wird. Ja, wir wissen, wir gehen davon aus, dass wir alle einmal sterben werden. Aber die Art und Weise, wie unser Leben zu Ende gehen wird, ist, so denke ich doch, keinem von uns bekannt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich weiß nicht, wie ich mein Leben führen würde, wenn ich wüsste, ich würde durch einen schweren Unfall tödlich verunglücken oder durch eine Krebserkrankung. Manche Menschen in diesen Tagen ersticken jämmerlich an diesem Virus, was zurzeit auch die ganzen Nachrichten beherrscht. Ich weiß nicht, wie ich mein Leben führen würde, wenn ich wüsste, wie es enden wird. Vielleicht wäre ich noch viel selbstbezogener, noch viel mehr auf mich bedacht, um vielleicht das noch aus dem Leben herauszuholen, was es mir zu bieten hat. Bei Jesus war das ganz anders. Von Anfang an wusste er, wo sein irdisches Leben enden würde. Am Kreuz, qualvoll. Und das Größte, was ihn, glaube ich, innerlich bewegte und wovor er sicherlich auch als Mensch Angst hatte, war eben vor dem Zeitpunkt, von dem er auch wusste, dass er kommen würde, wo sein Vater ihn verlassen würde. Und trotzdem, obwohl Jesus das wusste, ging er diesen Weg zielgerichtet und unerschrocken und hat jeden Menschen in seinem Umfeld liebevoll in den Blick genommen. Er hat sich Zeit genommen für die Nöte der Menschen um ihn herum. Er machte Menschen gesund, gab Blinden das Augenlicht wieder. Er feierte fröhlich mit den Menschen, aß mit Zöllnern und anderen Sündern. Er nahm sich Zeit für kleine Kinder. Er nahm sich Zeit für trauernde Witwen und für trauernde Schwestern und erweckte den Jüngling von Nain und Lazarus von den Toten auf. Jesus drehte sich nicht um sich selbst, obwohl er wusste, wie sein Leben enden würde und obwohl er auch genau wusste, wie die Menschen auf seine Botschaft, zumindest in der Masse, reagieren würden, nämlich ablehnend. Aber genau deshalb, um dort am Kreuz zu sterben, genau deshalb war er gekommen. Von Jericho kommend, über die Ortschaften Bethphage und Bethanien, nähert sich Jerusalem in unserem Text von der Ostseite. Es ist Jesu letzte Reise nach Jerusalem, hat aber nichts gemeinsam mit dem bekannten Kinderspiel, das wir kennen. Für ihn ist es ernst, todernst. Jesus ist kurz vor dem Ziel seiner Mission, seiner Beendigung seines Auftrags. Und er weiß das. Er kommt, um zu sterben. Er kommt, um zu retten. Er kommt, um Frieden zu bringen. Er kommt für dich und für mich. Diesen Weg, auch diese letzte Woche, ist er ganz bewusst und unerschrocken gegangen, weil er unter anderem dich vor Augen hatte. Und die Menschen damals, die scheinen begeistert zu sein. In dem Text vor unserem Text, da wird darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihm zujubeln. Menschen haben ihre Kleider auf dem Weg ausgebreitet, Palmzweige abgeschnitten und vor Jesus hingelegt und ihm vieles zugerufen in freudiger Erregung. Die Menschen schienen begeistert zu sein. Aber wie geht es in unserem Text weiter? Schauen wir auf den nächsten Punkt. Jesus blickt liebevoll auf Jerusalem. Wir sind immer noch im ersten Vers und auch da am Anfang. Unser Text ist ja relativ kurz heute Morgen. Von dieser Stelle, wo Jesus sich jetzt gerade befindet, beim Abstieg ins Kidrontal, muss Jesus schon damals einen fantastischen Blick auf die Stadt gehabt haben. Viele von euch werden vielleicht schon in Jerusalem gewesen sein, dort auf dem Ölberg und auf die Stadt, auf dieses Panorama geblickt haben. Fantastisch. Heute sieht es natürlich etwas anders aus als zu Jesu-Zeiten. Und dennoch, auch für ihn mit dem Tempel damals, muss das ein gewaltiger Anblick gewesen sein. Aber es ging bei ihm ja nicht um touristische Attraktionen, nicht um Panoramablicke und Fotoaufnahmen. Jesus ging es um mehr. Er sah nicht nur die Landschaft, die schönen Gebäude, den Tempel, die Pflanzen. Er sah tiefer. Er sah die Menschen in ihrer Stadt, die ohne Frieden waren. Er sah ihre innere Haltung und Verlorenheit. Und er sah auch da schon uns in unserer Verlorenheit. Jerusalem heißt eigentlich Stadt des Friedens. Welch unpassender Name ohne Jesus, ohne den Friedensfürsten. Jerusalem war zu dieser Zeit wirklich ohne Frieden. Sie stand unter römischer Besatzungsmacht. Aber das Entscheidende war, die Menschen waren ohne Frieden mit ihrem Gott, mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die vergangenen Jahre hatten es gezeigt und auch die Zukunft würde es deutlich machen. Jerusalem, die Stadt des Friedens, lehnt ihren Friedensfürsten ab. Johannes schreibt davon, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Menschen, die jetzt noch jubeln und begeistert sind, werden schon bald mehrheitlich rufen, kreuziget ihn. Es zeigt, wie unverändert ihre Herzenshaltung ist. Und Jesus weiß das. Und in beziehungsweise trotz dieses Wissens schaut er auf diese Stadt herab, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, aber auch voller Trauer. Und da kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Jesus weint herzzerreißend über Jerusalem. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal so richtig getrauert und geweint hast? Ich musste länger nachdenken und habe gar nicht so schnell auf Anhieb diesen Punkt gefunden. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Freudentränen bei dem Sieg einer Fußballmannschaft, eine Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, was auch immer. Oder Freudentränen, weil man von den Enkelkindern so überrascht wird. Jesus weint, und das zum zweiten Mal. Das erste Mal sehen wir Jesus weinen am Grab von Lazarus, einem seiner Freunde. Und hier weint er über Jerusalem. Aber dieses griechische Wort, was hier verwendet wird, das meint mehr als nur Tränen vergießen. Das griechische Wort Eklausen meint, es überfiel ihn ein lautes Schluchzen. Jesus weinte in dem Moment herzzerreißend über seine Stadt. Es zerriss ihm förmlich das Herz. Es ist eine ergreifende Szene. Der Sohn Gottes weint herzzerreißend über Jerusalem und seine Bevölkerung. Und ich glaube, diese kleine Szene, dieser kleine Ausschnitt zeigt uns 5 Dinge über Jesus. Es zeigt uns zum einen seine Liebe. Menschen sind ihm nicht egal. Ist dir das heute bewusst, der du da auf dem Sofa vielleicht gemütlich bei einer Tasse Kaffee jetzt sitzt? Du bist ihm nicht egal. Egal, wer du auch bist, ob du Mitglied unserer Gemeinde bist oder ein Freund, der heute zuschaut. Er schaut auch dich mit Liebe an. Seine Liebe gilt auch dir. Aber ein zweites, es zeigt seine Barmherzigkeit. Jesus leidet hier innerlich mit. Er reagiert nicht nach dem Motto, na, ich habe mir jetzt 3 Jahre lang Mühe um euch gegeben, wenn ihr nicht wollt, dann lasst es halt. Das ist die Reaktion von uns Menschen. Wenn wir uns irgendwo engagieren und einsetzen, uns bemühen um Menschen und immer wieder merken, die wollen doch nicht, die haben keinen Bock. Na gut, lass es halt. Jesus zeigt Empathie, Mitgefühl. Er leidet förmlich mit da, wo er unsere Not sieht. Und dann ein drittes. Diese Szene zeigt, ich würde mal formulieren, eine doppelte Trauer. Er trauert über die Unbußfertigkeit seines Volkes, über die Menschen, die nicht bereit sind, ihre Sünde wahrzunehmen, die noch an ihrer Selbstgerechtigkeit festhalten, an ihrem Götzendienst. Aber er trauert auch über die Folgen, über die Konsequenzen, was das mit sich bringen wird. Darüber kommen wir gleich in unserem Text noch näher zu sprechen. Und dann ein viertes, was wir hier von Jesus lernen, in dieser kleinen Szene, es zeigt seine Menschlichkeit. Jesus war voll von Emotionen, die er auch nicht zurückgehalten hat. Und hier an dieser Stelle weint er. Aber es zeigt auch seine Göttlichkeit, das ist das Fünfte, was wir hier von Jesus erkennen können, mit dem Blick, den er in die Zukunft tut. Er sieht nicht nur tiefer in das Herz der Menschen hinein, er sieht auch weiter, was mit diesen Menschen und dieser Stadt geschehen wird. Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Jesus weissagt trauernd über Jerusalem. Die Verse 42 bis 44. An dieser Stelle wird deutlich, was beständige Ablehnung bewirkt, nämlich eine zunehmende geistliche Blindheit. An ihnen erfüllte sich das Gerichtswort des Propheten Jesaja, was Jesus selber auch im Matthäusevangelium aufgreift, und ich möchte diese Worte einmal kurz lesen. Aus Matthäus 13, die Verse 13 bis 15. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu. Ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören, mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Was für dramatische Worte. An anderer Stelle heißt es heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das gilt auch uns in diesen Tagen. Da, wo Gottes Botschaft an uns herangetragen wird, unsere Herzen berührt, da wollen wir Gott zu uns reden lassen. Da wollen wir Ja zu dem sagen, wie er unser Leben sieht und was er über unser Leben spricht. Und wollen unsere Schuld bekennen. Heute ist der Tag der Gnade, heute ist der Tag des Heils, wo Menschen noch die ausgestreckte rettende Hand Jesu ergreifen sollen, ergreifen können. Hier in unserem Text heißt es, Jerusalem mit den Bewohnern hat nicht erkannt, was zum Frieden dient. Ja, Israel wollte wohl Frieden, politischen Frieden. Sie wollten, dass ihr Messias kommt, und das römische, die römische Herrschaft beendet, die Römer aus dem Land verjagt, dass das davidische Königreich aufgerichtet wird. Diese Art von Frieden haben sie sich herbeigesehnt. Aber sie selbst, allen voran, ihre geistlichen Leiter, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wähnten sich völlig in Ordnung, was ihre Beziehung zu Gott angeht. Hier erleben wir eine große Selbstgerechtigkeit. Aber Jesus bot ja weitaus mehr an als politischen Frieden. Er bot Frieden mit Gott an. Und das tut er auch heute noch. Ab Vers 43 wirft Jesus einen Blick in die Zukunft. Und hier wird es dramatisch. Sind uns diese Begriffe, diese Aussagen noch im Ohr? Vielleicht habt ihr eine Bibel vor euch liegen. Schaut euch Vers 43 noch einmal an. 43 und 44. Furchtbare Zerstörungssituationen, Belagerungszustände, wie Jerusalem belagert wird, die Feinde einen Wall umzingern, es umschließen und dann letztendlich einnehmen und dann grausam mit der Bevölkerung umgehen, selbst mit den Kindern. Rund 40 Jahre später, um das Jahr 70 nach Christus, erfüllten sich Jesu Worte. Unter Titus nahmen die Römer Jerusalem ein und zerstörten es völlig. Das Wallaufschütteln und das Umzingeln gebraucht Gott an einer anderen Stelle, nämlich in Jesaja 29, Vers 3, um sein eigenes Handeln an seinem ungehorsamen und abtrünnigen Volk anzuwenden. Dort werden genau diese Begriffe auf Gott angewandt, dass er Jerusalem belagert und umzingelt. Und auf der anderen Seite will er doch anbieten, was wir in Psalm 139 finden, dass er uns mit seiner Liebe und Güte umschließen will und seine schützende Hand über unserem Leben halten möchte. Wofür entschließen wir uns? Israel hat aus ihrer eigenen Geschichte nichts gelernt. Das, was Jesus hier beschreibt für die Zukunft, was geschehen wird und geschehen ist, ist viele Jahrhunderte vorher bereits schon einmal passiert. Jerusalem ist schon einmal angegriffen, umzingelt, belagert, eingenommen und zerstört worden durch die Babylonier. Und auch damals sind viele Menschen umgekommen und viele andere in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Und auch darüber spricht Gott, dass es ein Strafgericht Gottes war, weil Israel sich von ihm abgewandt hat, sich nicht an ihm erfreut hat, an seinen Gaben, nicht ihm die Ehre gegeben hat, nicht ihm in Treue nachgefolgt ist, sondern den heidnischen Gottheiten nachgelaufen ist. Und auch jetzt, in unserem Text, scheint es, dass Israel nicht viel weiter gekommen ist. Aber wie Rudi schon eben sagte, wir sollen nicht in erster Linie, auch wenn das unser Text heute ist, auf das Volk Israel damals schauen, sondern wir müssen gar nicht so weit schauen. Wir können bei uns stehen bleiben. Haben wir aus der Geschichte gelernt? Haben wir aus dem gelernt, was wir in unzähligen verschiedenen Lebenssituationen unseres eigenen Lebens oder im Leben anderer, wo Gottes Eingreifen so deutlich, so sichtbar war, nicht erkennen können, dass es diesen einen Gott gibt, der einen Plan für unser Leben hat, der uns liebt und der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um das aus der Welt zu nehmen, was uns von ihm trennt, nämlich die Sünde. Haben wir die Zeit der Gnade erkannt? Ich finde den letzten Vers, die letzte Aussage so interessant, zumindest wie es jetzt in der neuen Genfer Übersetzung, die ich gelesen habe, übersetzt wird. Hier heißt es eben, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Oder man könnte auch übersetzen, die Zeit von Gottes Eingreifen bei dir. Andere Übersetzungen sprechen hier von Heimsuchung. Das Wort klingt in unseren Ohren oft negativ besetzt und es kann auch negativ gebraucht werden von Gottes Heimsuchen in Form von Strafgerichten. Aber das Wort an sich wird auch positiv gebraucht, nämlich von der Tatsache, dass Gott sein Volk besucht, um ihnen Güte und Gnade zuzuwenden. Und genau das ist passiert, indem Jesus in diese Welt gekommen ist. Von daher finde ich die Formulierung in der neuen Genfer Übersetzung gar nicht so unpassend. Hier begegnete ihnen in Jesus Gott selbst. Und sie haben es nicht begriffen. Sie haben es nicht erkannt. Das jüdische Neue Testament von David Stern übersetzt an dieser Stelle: Weil du deine Gelegenheit nicht erkannt hast, als Gott sie dir bot. Auch eine interessante Formulierung. Gott bietet auch dir, der du vielleicht noch fern von ihm stehst, heute die Gelegenheit umzukehren. Er bietet dir heute Frieden an in Christus, seinem Sohn. Das ist eine großartige Nachricht. Und vielleicht tut uns diese Zeit der Kontaktsperre und gerade jetzt die anstehende Passionswoche auch gut, uns mit diesen Fragestellungen einmal auseinanderzusetzen. Diese Passionszeit einmal auf uns wirken zu lassen und uns Zeit für Gottes Wort zu nehmen, mit ihm zu reden, so unbeholfen das vielleicht aus manchem Mund auch klingen mag, das spielt bei Gott gar keine Rolle. Wichtig ist, die Frage zu beantworten: Hast du, lieber Zuschauer und Zuhörer, erkannt, was zu deinem Frieden mit Gott dient und notwendig ist? Die Menschen damals riefen unter anderem, auch wenn das in unserem Lukas-Text nicht bezeugt ist, an anderen Evangelientexten finden wir das, sie riefen unter anderem: Hosianna, Gott hilf, Gott greife ein, eine Art Gebet. Aber ob sie sich wirklich bewusst waren, dass sich genau dies vor ihren Augen ereignete, nämlich im Kommen, im Leiden und Sterben ihres Messias. Gott hat dieses Gebet erhört. Gott hat eingegriffen, so wie er damals bei Israel in Ägypten eingegriffen und sie aus Ägypten herausgeführt hat. So hat Gott in unser Leben eingegriffen und seinen Sohn gesandt, der für uns am Kreuz starb. Gott war dabei, diesen Hilfeschrei zu erhören, aber doch waren viele blind und sind es auch heute für Gottes gnädiges Handeln in unserer Zeit. Ich habe noch eine letzte abschließende Folie mit einer Frage. Worüber weinen und trauern wir? Gibt es bei uns Freudentränen? Die dürfen ja auch sein. Tränen der Rührung bei irgendeinem Film, den wir uns anschauen. Aber natürlich auch Tränen der Trauer und des Schmerzes, wo wir vielleicht Schmerzen nicht mehr aushalten können und dies uns die Tränen in die Augen treibt. Manche trauern ja bei uns schon, und das ist auch wieder dieses Jammern auf hohem Niveau, wegen Ausfall der Bundesliga, weil es zurzeit keinen Sport gibt. Es gibt so viele Dinge, über die wir uns Gedanken, Sorgen machen und vielleicht sogar trauern. Aber worüber sollten wir wirklich trauern? An dieser Stelle möchte ich noch einmal aufmerksam machen, dass Jesu Erlösungswerk nach wie vor aktuell und gültig ist. Aber noch immer gibt es Menschen, die es hören und ablehnend darauf reagieren, statt sich retten zu lassen. Und meine Frage an dich ist, der du vielleicht Christ bist: Trauerst du über die Not dieser Menschen? Trauern wir über eine unbußfertige Welt, die von Gott nichts wissen will, auch in unserem Land, die immer mehr seine Maßstäbe außer Kraft setzt und mit Füßen tritt? Trauern wir über Christen, die unheilig leben und ohne Zeugniskraft sind und ein schlechtes Bild abgeben von der Güte und Größe unseres Gottes? Und dann, wir haben Informationen über die Zukunft. Zum Beispiel, dass Gott einmal ein Gericht über unbußfertige Menschen hereinbrechen lassen wird. Jesus brachte seinen Auftrag zu Ende. Er starb für unsere Schuld. Gottes Gericht wurde am Kreuz an ihm vollstreckt. Aber nun liegt es an uns, das, was wir das Evangelium, die gute Nachricht nennen, auch zu Menschen zu bringen, damit sie hören, verstehen und daran glauben. Und dann zum Abschluss noch einige Impulse vielleicht für die kommende Passionszeit. Das Innehalten im Alltag und die Zeit, die Gott uns schenkt, in guter, weiser Art zu nutzen. Man kann sich jetzt vieles anschauen in den Medien, aber wir sollten uns auch Zeit nehmen, mit Gott zu reden und zu beten. Lernen wir vor allen Dingen in dieser Zeit, die Menschen um uns herum mit Gottes Augen zu sehen. Nicht auf sie herabzusehen und uns damit größer zu machen, sondern sie zu lieben und für sie zu beten. Ich glaube, jeder von uns kennt Menschen, die ihm am Herzen liegen und die Gott noch nicht kennen. Und dann zu wissen, Gott rettet, auch heute noch. Sein Angebot steht immer noch bereit für jeden, der bereit ist, umzukehren und Buße zu tun, auch gerade jetzt in diesem Augenblick. Das ist großartig. Ich musste in der Vorbereitung der Predigt an etwas denken. Wir haben zwei besondere Feiertage in unserem Kirchenkalender. Das eine ist der Buß- und Bettag. Nur leider ist der in Deutschland, zumindest als gesetzlicher Feiertag, fast komplett abgeschafft worden. Und wir haben den Volkstrauertag. Ein interessantes Wort, ein interessanter Gedanke, gerade in Bezug auf die Predigt heute. Und dann habe ich mir mal überlegt und nachgeschaut, was sollte an diesem Tag denn betrauert werden? Nun, der Volkstrauertag soll uns erinnern an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. Sicherlich ein wichtiges Anliegen. Aber in diesen Tagen denke ich mehr und mehr darüber nach, ob wir nicht eine Art Volkstrauertag brauchen, wie es das Volk Israel bis heute feiert. Bei ihnen heißt das Yom Kippur, der große Versöhnungstag, und ist abgeleitet aus 3. Mose. An diesem Tag steht alles still. Und Menschen erinnern sich daran, dass es Gott ist, der sie versöhnt. Nun, auch wenn Israel, die frommen Juden, da vielleicht noch eine Decke über ihren Augen haben und Jesus als ihren Messias noch nicht erkannt haben, aber das Anliegen zu wissen, wir brauchen Versöhnung mit dem lebendigen Gott, und er sorgt dafür, dass wir versöhnt werden. Dieses Anliegen, das können wir aufgreifen, und wir wissen sogar noch mehr. Gott hat uns versöhnt in seinem Sohn. Wir brauchen keine Tieropfer bringen, wie damals das Volk Israel, sondern Jesus wurde unser Opferlamm. Ich würde mir wünschen, wenn wir das vielleicht nicht als gesetzlichen Feiertag eingerichtet bekommen, aber dass wir Christen uns Zeit nehmen, immer wieder neu das zu betrauern. Unsere Not, unsere Schuld, unsere Abkehr von Gott Und da, wo wir um konkrete Sünden auch in unserem eigenen Leben wissen, sie einfach Gott hinlegen, sie ihm bekennen und in einer dankbaren Weise seine Vergebung wieder neu in Anspruch zu nehmen. Wir benötigen vor allem eins, einen Retter, einen König, der nicht über sich selbst trauert im Selbstmitleid, sondern um sein Volk und der sich aufmacht, den Gegenstand der größten Trauer für immer zu beseitigen, nämlich durch seinen Weg ans Kreuz. Die Trauer des Königs zeigt gerade sein großes Mitgefühl für eine von der Sünde verseuchten Welt und die auch vor unseren Herzen nicht Halt macht. Ja, Gottes Zorn und sein Gericht steht auch heute noch über jedem unbußfertigen Herzen, aber zugleich auch die gnädige Einladung Jesu, umzukehren und Rettung bei ihm zu erfahren. Verschließen wir heute nicht unsere Herzen und Ohren vor ihm und seinem Angebot, sondern strecken uns diesem König entgegen, um bei ihm Heil und Versöhnung zu suchen und zu bekommen. Gott segne euch. Amen.